Lieber Herr Feix, lieber Tobias, bevor du mit deinem Vortrag starten kannst, möchte ich dir gern drei Fragen stellen. Die erste betrifft dich selbst und deine Familie. Wann hast du zuletzt mit deinen Kindern etwas gemeinsam unternommen, gemacht, was über das tägliche Klein-Klein hinausgeht? Und was war es?
Muss ich überlegen. Wir hätten doch absprechen sollen, ne? Das ist, wenn man spontan das machen möchte. Ich habe letzte Woche meine Jüngste von der Schule abgeholt, weil und die Mutter hat irgendwie noch gearbeitet. Meine ältere Tochter war noch in der Schule und dann sind wir zusammen spontan essen gegangen und haben miteinander einfach mal Zeit gehabt, so zu zweit zu reden. Das war sehr schön. Und als Familie waren wir Ostern, haben wir einen Ausflug gemacht. Das machen wir aber ganz traditionell jedes Mal Ostern. Nämlich, da gibt es so eine, nennt sich bei uns Frauenbergruine. Und da waren wir mit den Kindern irgendwie schon, wo sie ganz klein waren. Jetzt sind sie 15 und 17, also schon ein bisschen größer. Aber das finden sie total cool. Das ist so unsere Tradition, einmal im Jahr dahin zu gehen. Und dann gehen wir diese Ruine und dann gehen wir in so einen Steinbruch und klettern da so hoch. Und mittlerweile klettern die Kinder ganz zack ich da hoch und Mutter und Vater bemühen sich da irgendwie hinterher zu kommen. Aber das finden sie toll.
Okay, die zweite Frage. In eurer Studie habt ihr auch gefragt, ob Familien ein oder mehrere Kinder haben. Könnt ihr daraus ableiten, ob es Unterschiede in der Wertevermittlung in Familien mit einem Kind und in Familien mit mehreren Kindern gibt?
Nein.
Lässt sich nicht.
Also, das lässt sich vielleicht bei anderen Studien, aber also da müsste man nochmal sozusagen in die Daten rein. Das haben wir gar nicht, glaube ich,
Okay.
versucht zu beantworten. Das ist eine interessante Frage. Nehme ich mal mit.
Ja, okay. Ja, das Thema lautet ja zwischen Furcht und Freiheit, werteorientierte Kindererziehung in einer unsicheren Zeit. Ich denke, es gab noch nie so eine lange Zeit ohne Kriege und Seuchen. Der Sozialstaat kümmert sich, Bildung vorn und hinten für Jung und Alt, es gibt kein Ende. Und, und. Also ganz viele positive Dinge. Leben wir wirklich in einer so unsicheren Zeit oder ist es nur Einbildung, weil wir eben die echten unsicheren Zeiten gar nicht mehr kennen?
Also, es ist eine gute und interessante Frage, und natürlich kommt es darauf an. Ich arbeite seit 15 Jahren in Südafrika, an der Uni auch, und bin, wenn ich dann dort bin, oft im Township auch, weil Kollegen dort eine Gemeinde leiten oder ein Sozialprojekt haben. Und natürlich, wenn ich dann im Township bin, die haben andere Probleme als wir hier in Deutschland. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir die unterschiedlichen Probleme, darf man nicht miteinander vergleichen. Weil wir leiden, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen am zu viel. Also wenn wir heute über Erziehung reden, wir sprechen ja so von der Optionsgesellschaft. Wenn ich jetzt meine Töchter anschaue, aus was die alles auswählen müssen, ja, mit Internet und Handys und verschiedene Spiele, die sie haben können und so weiter. Mein Leben war in der Zeit 15, 16, 17 einfacher strukturiert. Ja, also da gab es zwei große Marken, zum Beispiel Adidas und Puma. Und ich habe mich einmal entschieden für Adidas und das habe ich mein ganzes Leben sozusagen, zumindest die ganze Jugendzeit immer gehabt. Ja, und es gab drei Fernsehprogramme, wobei das dritte Telekolleg gar nicht gezählt hat. Ja, da waren es zwei. Heute sind es irgendwie 70 oder 80. Und so könnte man das jetzt weitermachen. Also das Problem der jungen Leute ist ja, dass ihm zu viel immer, wenn ich mich für eine Sache entscheide, dann entscheide ich mich auch gegen 10, 20, 50, 70, 80 andere Sachen. Und dann kommt natürlich oft so ein Verlustgefühl auch da. Und deshalb fällt es ganz vielen schwer, sich zu entscheiden. Also vom halben Jahr kam meine Tochter heim und hatten die so, die ist auf dem Gymnasium und die hatten so Studienberatung. Und die hat so einen Studienführer, da waren Hunderte, Hunderte von Bachelorstudiengängen. Und die war völlig erschlagen, weil sie gar nicht wusste, was sie studieren soll und was es da alles gibt und wie viele Möglichkeiten es gibt. Und ich glaube, das ist so ein Problem. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, das ist ein Luxusproblem. Ja, also das ist doch nicht ernst zu nehmen. Aber ich glaube, Doch, das ist ernst zu nehmen. Das ist auf einer anderen Kategorie, würde ich sagen, wie jetzt eine existenzielle Armut in einem Township in Afrika. Aber für die jungen Leute ist es tatsächlich auch ein existenzielles Problem, weil ihnen wird immer suggestiert, hey, du hast so viel Geld wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg zur Verfügung, du hast so viele Möglichkeiten, alles ist doch möglich, es liegt nur an dir. Ja, und dann ist natürlich auch ein wahnsinniger Druck da. Und ich glaube, den Druck müssen wir schon auch ernst nehmen. Und darum geht es ja auch ein bisschen heute.
Okay, vielen Dank. Das war sozusagen schon ein genau. richtiger Einstieg. Ja, Entschuldigung. Und jetzt geht es übergangslos weiter.
Alles klar, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann, heute in der berühmten Strobelmühle. Ich freue mich sehr. Und das auch noch zu so einem spannenden Thema. Und ich freue mich besonders, dass doch recht viele Männer da sind. Das spricht doch hier wirklich für die Gegend und die Emanzipation des Mannes. Weil das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man was über Erziehung macht. Wir reden heute über ganz viele Dinge immer und über Gleichberechtigung und Möglichkeiten und so weiter. Aber wenn es dann so konkret und praktisch wird, dann kommen zu so Erziehungsvorträgen meistens doch die Frauen. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also von daher freue ich mich sehr, auch dass einige Ältere da sind, weil ich glaube, heute geht es tatsächlich um Familie und Erziehung. Und das ist etwas für, ich sage jetzt mal, die ganze Familie bis Großeltern hinein, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir alle brauchen. Und jetzt frage ich mal kurz, ob das geht. Das ist doch schön. Wunderbar. Jetzt geht's los. Also, und ich glaube, Erziehung ist tatsächlich heute in unserer Zeit, in der wir leben, das letzte große Abenteuer auf dieser Erde. Heute sich für Kinder zu entscheiden und ganz bewusst zu sagen, jawohl, das in einer westlichen Welt, wo alle alles besser wissen. Und wo alle immer sagen, wie es scheinbar richtig ist, zu sagen, nein, wir wollen Familie leben, wir wollen Verantwortung teilen und wir wollen unsere Kinder erziehen, damit sie in dieser Welt zurechtkommen. Das, finde ich, ist ein Abenteuer. Und ich liebe Familie und bin genauso herausgefordert im Alltag wie die meisten von Ihnen. Und das sind meine Töchter, 15 und 17. Und wir haben gestern noch mal kurz zusammengesessen und sie sind noch mal kurz den Vortrag mit mir durch und haben mir noch mal so ein paar Tipps an die Hand gegeben, was ich zu sagen habe und wo ich doch lieber meine Klappe halte. Weil, also Papa, also ne, du bist ja Theologe und Christ und du darfst nicht lügen. Ja, also ich bin verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Ich werde das noch mal gefragt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Familie ist ein Ort, wo man tatsächlich ganz ehrlich miteinander umgeht. Das ist der Ort, wo alle so sein sollen und können, wie sie sind. Da ist man tatsächlich ungeschminkt. Und warum ist denn heute werteorientierte oder auch christliche Erziehung so wichtig? Und ich glaube, dass das deshalb so wichtig ist, weil wir das gerade schon angesprochen haben, weil wir in einer Zeit leben, wo vieles nochmal durcheinander geht. Wir sprechen von unsicheren Zeiten und es verändert sich unglaublich viel. Forscherinnen und Forscher sprechen darüber, dass es wie so ein Wirbelsturm ist, der über die gerade die westliche Welt hinweggeht und der alles verändert. Man spricht da von ein Paradigmenwechsel. Sowas gab es zum Beispiel in der Industrialisierung. Da hat sich alles verändert. Eine Zeit, in der sich alles verändert, das Arbeitsleben, das, was Familie ist, was Glaube ist, alles das verändert sich. Wie wir unsere Freizeit gestalten, es verändert sich sozusagen alles. Und das geschieht immer mal wieder in den letzten 2000 Jahren, ungefähr 6 Mal, wo wir solche tatsächlich ganz großen Veränderungsprozesse haben. Und wenn wir in diesen Sturm so ein bisschen reinschauen, dann stellen wir fest, wenn der sich so ein bisschen verzieht, dass sich tatsächlich etwas verändert. Und zwar, das ist ein Bild, Hopsala, irgendwie, da müssen wir mal. Ah, jetzt. Das ist ein Bild von Amerika und da war ein Wirbelsturm tatsächlich und der Wirbelsturm hat den Fluss verändert. Die Brücke ist gleich geblieben. Und so ist es, glaube ich, mit vielen Fragen, die uns so beschäftigen, und wir versuchen immer über diese Fragen möglichst Brücken zu bauen, damit wir da drüber kommen. Und in der Erziehung ist das genauso. Es gibt verschiedene Erziehungsstile, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, und bestimmte Antworten und Werte, die wir unseren Kindern mitgeben wollen in der Erziehung. Das Problem ist, wenn plötzlich die Kinder ganz anders aufwachsen und ganz andere Fragen haben, ganz andere Bedürfnisse haben und unsere Erziehung vielleicht gar nicht mehr richtig passt. Und wir merken, oh, da stimmt irgendwas nicht. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung und deshalb ist es heute auch nochmal so spannend, über Erziehung zu reden. Wir haben das gerade schon am Einstieg gehört. Es ist ja noch nicht mal klar, was Familie ist heute. Vor 30, 40 Jahren war das völlig klar. Familie ist Vater, Mutter, Kind, Kind. Christliche Familie nochmal Kind, Kind dazu. Ja, also das war irgendwie klar. Aber das ist nicht mehr so klar. Heute verändern sich die Dinge und ich glaube, es ist interessant, darüber nachzudenken. Diese großen Globalisierung, Digitalisierung, so Stichwörter, auch eine Säkularisierung. Ja, da glaube ich, können wir im Westen ganz viel auch vom Osten schon lernen. Wie geht man damit um? Und wie ist das überhaupt? Also kann man werteorientiert, jetzt besonders christliche Erziehung, ist das überhaupt richtig in einer Zeit, wo immer mehr Menschen immer weniger glauben? Und das finde ich ganz spannend, dass je weniger institutionellen Glauben es gibt in Deutschland, also nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland, je weniger Leute glauben, könnte man denken, je weniger spielt christliche Erziehung eine Rolle. Aber es beginnt was ganz Spannendes, nämlich, dass christliche Erziehung und überhaupt Christentum nicht nur von der Institution Kirche zum Beispiel abhängig ist. Vor ungefähr 4 Wochen war dieser Artikel in der Zeit. Und ich habe den mal mitgebracht, der heißt Ernsthaft. Und dort ist eine junge Mutter, Verena Hasel heißt die. Und die schreibt den Artikel und ich möchte uns mal den Anfang vorlesen, weil ich das so spannend finde. Mama, wie lange bleiben wir eigentlich in der Kiste? Ich liege neben meiner Tochter. Eigentlich wollte ich sie ins Bett bringen, ich bin aber mal wieder dabei selbst eingeschlafen. Kennen manche vielleicht. Deshalb frage ich, welche Kiste? Na, die, in die man kommt, wenn man tot ist, sagt meine Tochter. Und können wir eigentlich zusammen in eine Kiste? Und mein Stoffflamingo, kann der da auch mit rein? Und holt uns Gott eigentlich dann mit einer Wolke hoch in den Himmel? Und behalte ich im Himmel eigentlich meine blonden Haare? Ich glaube nicht an Gott. Ich kann es nicht. Ich habe ihn nicht in mir. Als Kind wurde ich weder getauft noch konfirmiert. Meine Mutter fand, dass ich selbst entscheiden sollte und ich habe mich dagegen entschieden. Die Verena Hasel glaubt wie viele heute in Deutschland nicht an Gott. Sie hat da gar nichts dagegen, aber für sie ist das nichts. Und sie will und gar nicht ihre Kinder in irgendeiner Form erziehen. Weder werte- noch orientiert noch christlich, schon gar nicht. Und sie schreibt dann weiter, nun ist geschehen, was ich nie für möglich gehalten habe. Meine Kinder glauben an Engel. Sie glauben auf ein Wiedersehen nach dem Tod. Sie glauben, dass Gott auf sie aufpasst. Und neurotisch kommen sie mir dabei gar nicht vor. Eher ganz fröhlich und unbefangen. Nach der Geburt unserer kleinsten Tochter spielten die Älteren begeistert Maria, Josef und das kleine Jesusbaby. Und im Sommer, als wir in den Schweizer Bergen an einer Kirche vorbeikamen, hinterließen sie neben dem Altar Briefe an Gott. Weil die Gelegenheit schien ihnen günstig. Hier hat es Gott ja nicht so weit. Und die 5-Jährige diktierte mir einen Brief für Gott. Sie wurde in dieser Zeit von Albträumen geplagt und bat Gott, dass er ihre Albträume verschwinden ließ. In der darauffolgenden Nacht schlief sie ruhig wie schon lange nicht mehr. Und dann erzählt sie, wie überrascht sie ist, dass ihre Kinder irgendwie glauben. Und sie beginnt nachzuforschen, wo kommt das eigentlich her? Also von ihr nicht und von ihrer Familie auch nicht. Und sie schreibt dann, Kinder haben ein unglaubliches Bedürfnis zu glauben. Das hat die Psychoanalytikerin Julia Kristeva geschrieben. Und sie beginnt dann zu forschen und sagt, okay, ich glaube nicht, aber ich will das hier ernst nehmen, was meine Kinder glauben. Ich kann mich ja nicht dagegen wehren. Und sie sucht dann Menschen, Erwachsene, die glauben. Und sie beginnt in ihrem Bekanntenkreis und sie findet niemand. Sie geht in die Kirche und die sagen dann alle, ja, wir glauben ja schon, aber also jetzt nicht so ernst. Und sie ist dann ganz erstaunt und bestellt sich dann ein Buch über Kindererziehung. Das ist dieses hier, das Alphabet der Kindheit von Helge Ulrike Heims. Und sie liest dieses Buch und es ist so ein Alphabet und guckt danach bei G wie Gott. Das gibt es da drin nicht. Und sie guckt unter R wie Religion. Und das gibt es auch nicht. Und dann schreibt sie der Frau Heims einen Brief und sagt, sie haben ein Buch geschrieben über das A bis Z für die Kindererziehung. Aber da gibt es alles, nur nichts Religiöses. Und dann schreibt sie zurück und sagt, ja, also ich habe was geschrieben, aber der Verlag hat es nicht mit reingenommen. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und die Helga Ulrike Heims, die kommt zufällig aus Marburg und ist zufällig eine Freundin von meiner Frau. Und dann habe ich gesagt, dann schreibe ich dir jetzt auch. Und habe dir geschrieben und hier ist Hunger nach Religion. Das ist das Kapitel, was es nicht reingeschafft hat. Und das lese ich jetzt nicht vor, aber es geht da genau nochmal um dasselbe Thema. Es geht nämlich darum, dass Kinder einen Hunger haben nach Religion. Es geht darum, dass in jedem Kind, in jedem Menschen das drinsteckt, dass es Orientierung sucht. Und zwar nicht nur nach dem, was wir in der Wirklichkeit haben, man spricht von dem Wirklichkeitssinn, die Natur und alles, was man so entdecken kann, sondern in jedem Kind steckt auch ein Verheißungssinn. Das unterscheidet uns von den Tieren und so weiter, dass wir kreativ sein können. Wir können uns etwas in der Zukunft vorstellen. Wir haben einen Sinn für das, was noch nicht da ist. Und genau in diesem Verheißungssinn, da nehmen Kinder Gott wahr. Da spüren sie ihn. Da kommen sie in Kontakt mit ihm. Da denken sie über Religion nach. Das finden sie spannend. Also, das ist ganz interessant zu sehen, das ist etwas erstmal was ganz Natürliches. Kinder wollen mit Religion, mit Gott aufwachsen. Das ist einfach ein Teil ihres Lebens, ein Teil ihres Seins. Deshalb ist christliche Erziehung erstmal gar nichts Ungewöhnliches, sondern eigentlich auch eine Pflicht für Eltern, um ihre Kinder ernst zu nehmen. Bevor ich da noch mal ein bisschen drauf eingehe, möchte ich doch so ein paar kurze Stichworte sagen zur Familie. Weil es ist ja, manchmal wird so getan, als wenn es Familien völlig am Aussterben sind. Aber das stimmt gar nicht. Sondern Familie finden viele gut und richtig. Wenn man den Umfragen glauben kann, 81% der Ostdeutschen sagen, jawohl, Familie ist super und im Westen nicht ganz so gut, aber 75% sagen, dass Familie, das sie gut und richtig und wichtig finden und dass es ein ganz wichtiger Ort ist für sie. Und 90% sagen, es ist die größte Freude im Leben zu beobachten, wie ein Kind aufwächst. Und ich würde sagen, ich gehöre auch zu den 90%. Es ist manchmal anstrengend, das gebe ich zu, aber es ist wunderschön. Und zwar in allen Phasen. Und ich sage das sehr bewusst, auch in der Phase, in der meine Kinder jetzt sind, die nennt sich Pubertät. Ja. Und 70% unserer Kinder wachsen in einer klassischen Familie auf, Vater, Mutter, ein oder zwei Kinder. Ja. Und dann ungefähr 20% bei Alleinziehenden und 10% dann in Patchwork-Familien oder sowas. Also das ist ganz interessant, weil manchmal wird uns von den Medien so ein bisschen suggestiert, als wenn Familie sozusagen das letzte Auslaufmodell ist und dann müssen wir mal gucken, was passiert. Statistisch gesehen ist das nicht so. Und wir haben dann überlegt, Mann, wenn das so ist Und wir wollen ein bisschen was über christliche Erziehung wissen. Was ist christliche Erziehung überhaupt? Was ist da überhaupt richtig wichtig? Und dann dachte ich, wir müssen die Leute selbst fragen. Und wir haben die Eltern gefragt. Wird das immer schlechter? Was spielt da eine Rolle? Was ist ihnen wichtig in ihrem Alltag? Und wir haben 1752 Elternteile befragt mit einem großen Fragebogen, den die geduldig ausgefüllt haben. Und wir haben 12 von diesen Eltern nochmal ausführlich interviewt über den Alltag und die haben alles erzählt, wie sie so leben. So einmal eher in die Breite über ganz Deutschland verteilt und dann nochmal ein paar Familien genommen, wo wir sozusagen genauer reingeschaut haben. Und das anhand von so ein paar Daten, was da rausgekommen ist, möchte ich jetzt ein bisschen drüber reden, was können wir denn davon lernen? Im Positiven, von wie die ihre Kinder christlich erziehen, aber vielleicht auch, was sie falsch machen. Man kann ja immer an beidem lernen, am guten als auch am schlechten Beispiel. Das ist jetzt mal nicht so wichtig. Ah, wunderbar. Und wir gucken mal kurz rein, wie so Erziehung im Alltag aussehen kann. Weil christliche Erziehung, das kann ich schon mal vorweg sagen, ist ja nicht einfach auf Start drücken. Ah, gut. So ein typischer Sonntagmorgen, kennt vielleicht einige. Christliche Erziehung, da hat man dann auch noch den Sonntagmorgen, wo vielleicht Nicht-Christliche einfach nur ausschlafen, da möchte man in den Gottesdienst gehen. Christliche Erziehung ist vielleicht sogar noch komplizierter. Man hat dann noch mehr Probleme zu lösen und das macht Leuten zu schaffen. Also so fremd ist mir das nicht. Es war, also wie gesagt, nicht meine Familie, das war eine Schauspielgruppe. Ich wollte das nur noch mal sagen. Wir haben, als wir darüber auch ein Buch geschrieben haben über christliche Familie, seitdem kriege ich ganz viele auch Anrufe von Eltern. Und man nimmt das hier ernst. Man möchte das Beste für die Kinder. Und aus christlicher Sicht, was ist denn das Beste? Dass die genau das gut finden, was wir vielleicht auch gut finden. Und so wird manchmal versucht zu sagen, jawohl, dann sollen die natürlich mitkommen in den Gottesdienst. Und da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Ist das gut, ist das schlecht? Wie gehe ich denn damit um? Kann ich meine Kinder sozusagen zu ihrem Glück zwingen? Und bevor wir das mal versuchen zu beantworten, muss ich erstmal sagen, es gibt ja ganz unterschiedlichen Umgang. Das kennen Sie alle, verschiedene Erziehungsstile und wenn wir jetzt in diese christliche Erziehung reinschauen, dann fällt eines auf, es gibt eine ganz hohe emotionale Wärme. Das ist christlichen Eltern total wichtig, dass ihre Kinder emotional warm aufwachsen, dass es ihnen gut geht. Das ist hoffentlich nicht überraschend. Ja, und das wollen auch die meisten hoffentlich. Interessant ist, wenn wir dann weiter reinschauen, also wie demokratisch wird denn entschieden in Familien? Also jetzt zum Beispiel so ein Gottesdienstbesuch. Wer bestimmt dann? Und das hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen. Ja? Da ist man schon so ein bisschen unsicher in christlichen Familien. Wie demokratisch und ab welchem Alter ist das? Und das war so über dem Durchschnitt ein bisschen. Und dazu gab es aber ganz viele Rückfragen sozusagen. Und ich habe mal eine Sache rausgenommen, mit der wir als Familie ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Wie gesagt, ich habe gestern noch mal mit meinen Töchtern geredet und meine Jüngste, Lilly, hat auch mal gesagt, ich weiß es ganz genau. Ich war 11 und ihr habt gesagt, ich muss in den Gottesdienst. Unglaublich, oder? Und sie ist heute noch erschüttert, damals, ja, heute ist sie 15. Also da sieht man, das beschäftigt sie. Und wir haben tatsächlich auch gespürt damals, hat man nichts spüren müssen, das hat sie sehr gut artikulieren können, nämlich sie hat keine Lust mitzukommen. Und wie gehen wir damit um? Und wir haben uns damals entschieden, das in einer Familienkonferenz zu klären. Das heißt, wir haben uns zu viert zusammengesetzt und haben darüber geredet, was die Bedürfnisse von allen sind. Also die Eltern haben gesagt, sie würden gerne sonntags morgens in den Gottesdienst gehen. Die älteste Tochter hat gesagt, oh, ja, nein, ich muss mich mal entscheiden, das würde ich so abhängig machen von der Stimmung. Und die Jüngste hat ganz klar gesagt, nein. So, was macht man da? Wie geht man damit um? Soll ich sie jetzt zwingen? Wie haben wir das erlebt als Eltern? Wie haben Sie das erlebt in Ihrer Erziehung vielleicht? Vielleicht sind Sie auch christlich erzogen worden. Das spielt eine ganz große Rolle, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir haben dann versucht, miteinander einen Kompromiss zu finden, der für alle irgendwie gut ist. Der hieß, einmal im Monat geht sie mit uns mit und dreimal darf sie zu Hause bleiben. Jetzt können Sie sagen, naja, das ist jetzt ja, also die hat sie über den Tisch gezogen. Ja. Ja, hat sie vielleicht, aber uns ging es nicht darum, am Ende wer recht hat, sondern uns ging es darum, dass wir gesagt haben, wir können Glauben nicht erzwingen. Und wenn wir sie zwingen, in Gottesdienst zu gehen, dann wird sie dann den gesunden Glauben entwickeln. Und wir haben das dann so gemacht, in der Zeit, wo sie zu Hause geblieben ist, dass wir gesagt haben, einer von uns Eltern bleibt immer mit zu Hause und wir machen in der Zeit was Schönes mit ihr. Also einmal gibt es sozusagen eine Tochter-Mutter-Zeit und einmal eine Vater-Tochter-Zeit. Und das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, weil ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, da Lösungen zu finden. Und wir haben ja nachher noch Zeit, auch darüber zu reden. Und vielleicht haben Sie noch Ideen oder auch Anfragen oder Kritik daran, können wir gerne ins Gespräch kommen. Familienkonferenz ist auf alle Fälle eine Sache, die ich sehr, sehr spannend finde und mit der wir als Familie ganz gute Erfahrungen gemacht haben, auch noch in anderen Themen. Interessant war, wir haben ja gesehen, dass es so eine Dimension der Erziehung gibt, der Warmherzigkeit und dass die ganz gut ausgeprägt ist. Jetzt war bei den christlichen Familien aber die Strenge und Kontrolle auch relativ hoch ausgeprägt. Also nicht so hoch wie die Wärme, aber auch. Das heißt, es gibt da oft, wir haben das ja genannt, zwischen Furcht und Freiheit. Man hätte jetzt ja denken können, wenn die Warmherzigkeit so ausgeprägt ist, dass dann die Strenge ganz niedrig ist. Aber das ist sie nicht. Also, und ich glaube, das ist auch etwas, was gut nachvollziehbar ist, nämlich, dass man auf der einen Seite versucht, seinen Kindern das Beste und möglichst warmherzig und eine gute Atmosphäre zum Aufwachsen zu geben und auf der anderen Seite aber natürlich auch einen Erziehungsauftrag hat und überlegt, wie kriege ich den auch durch? Was bedeutet Autorität in der Erziehung? Also das ist dann eine ganz spannende Frage und da kommen wir gleich nochmal drauf. Und ich glaube, das Wichtigste da ist, was ist denn eigentlich meine eigene Haltung? Was ist denn meine Haltung zur Erziehung? Rede ich zum Beispiel gerne von einem Strafmaß? Das kann ich positiv und negativ. Wenn du das nicht machst, ja, dann hat es Konsequenzen. Ja, und auf der einen Seite glaube ich, ja, es geht gar nicht manchmal ohne, aber was ist die Motivation dabei? Was ist die Haltung, mit der ich sozusagen das versuche zu moderieren in der Erziehung, in der Familie? Das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen dann nicht einfach, wenn solche Stresspunkte kommen. Also ich glaube, dass wenn ich entspannt bin und versuche, meiner Tochter beizubringen, wie sie ihr Zimmer aufzuräumen hat, dass das manchmal ganz gut funktioniert. Aber wehe, ich bin genervt. Wehe, ich bin gestresst. Wehe, da. Meine Geduld geht mir aus. Ich glaube, die eigene Haltung ist total entscheidend. Mein eigener, wie ich zu den Sachen stehe. Und dann wird es oft sehr emotional. Warum? Weil nicht nur sie irgendwie emotional wird, sondern ich auch. Und dann, weiß ich, ob Sie das kennen, schaukelt sich das ganz, ganz schnell hoch. Alle sind gestresst, ein Wort das andere und bei uns zumindest explodiert dann immer alles. Ja, und dann fliegen die Türen und ich denke so, oh nein. Ja, warum musste das jetzt wieder sein? Und ich glaube, was ich gelernt habe, ist zu sagen, ich muss bei mir anfangen. Es ist oft meine eigene Haltung. Wenn ich geduldig bin, dann ist es oft deeskalierend. Wenn ich ungeduldig bin, ist es eskalierend. Das liegt nicht nur an mir. Ja? Es ist ja immer eine Kommunikation miteinander. Aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Interessant ist, dass sich der Erziehungsstil insgesamt tatsächlich sehr verändert hat. Wir haben nämlich die Eltern gefragt, wie sie erzogen wurden und wie sie jetzt erziehen. Und da hat sich unglaublich viel verändert. Das kann man immer sehen, dass diese Grafik ist gar nicht so wichtig, zusammenfasst. Früher war eine Erziehung wesentlich strenger. Es war wesentlich, von dieser Strenge und Kontrolle war wesentlich mehr und von der Warmherzigkeit weniger. Und das ist sehr spannend, vor allen Dingen bei Frauen hat sich das verändert, die selbst das erlebt haben. Mütter, die sehr streng erzogen wurden, sagen heute, das möchte ich nicht mehr, dass meine Kinder das auch mitmachen. Und sagen, ich möchte eher warmherzig erziehen. Während Väter sagen, ja, aber so hat es mir ja auch nicht geschadet. Ja, also wir haben da immer wieder Diskussionen gehabt und diese Väter sagen eher, naja, also aus mir ist doch was geworden, oder? Wer weiß, was aus unseren Kindern wird. Also die dann eher ein bisschen dazu neigen, strenger zu sein, während die Mütter eher sagen, nee, das hat mir geschadet, diese Strenge. Und ich will nicht, dass meine Kinder so erzogen werden. Das ist sehr, sehr spannend und das gibt dann wieder Konflikte in der Ehe, in der Erziehung. Und ich glaube, das auch kennen wahrscheinlich die meisten, dass man sich nicht nur einig ist. Außer Leute ziehen sich ganz raus und nur die Mutter oder nur der Vater erzieht und die andere Person hält sich raus, dann gibt es vielleicht diese Konflikte nicht. Ja? Aber diese Konflikte sind natürlich da. Und das ist sehr spannend, weil vieles, man übernimmt viel, viel mehr vom Erziehungsstil, den man selbst genossen hat, als man denkt. Überlegen Sie das mal. Also entweder sehr bewusst, man will es anders machen oder man übernimmt es einfach. Ja, gerade in Stresssituationen. Ich habe gerade hier einen alten Freund, Johannes Schaf, getroffen, der mich kennt, wo ich noch ein Kind war. Und der sagt, ach, wenn ich dich heute reden höre, da höre ich deinen Vater. Ja, und dann, oh, ist das okay? Sag ich, ja. Mittlerweile schon. Es war nicht immer so. Vor 20 Jahren wäre ich da vielleicht ein bisschen anders drauf reagiert. Das heißt, das ist uns natürlich völlig klar, dass wir geprägt sind, dass unser Erziehungsstil nicht einfach vom Himmel gefallen ist. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was ich, wenn meine Frau und ich heute Eheberatung, Erziehungsberatung machen, was wir immer wieder fragen, wie wurde denn in der Ursprungsfamilie, wie wurden Sie denn erzogen? Was waren die Unterschiede? Was war gleich? Und dann sagen viele junge Familien, ach, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Das spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Doch, weil wir unterbewusst ganz viel so machen, gerade wenn wir es nicht, wenn wir in Stress kommen und wenn wir nicht drüber nachdenken. Und wir müssen da, glaube ich, immer wieder das reflektieren und überlegen, was heißt das denn? Und ich würde noch mal gerne besonders kommen, was ist denn jetzt so christliche Erziehung überhaupt? Und in einem Interview hat der Robert gesagt, eine christliche Erziehung wäre aus meiner Sicht, die Werte der Bibel auch auf den Umgang mit Kindern zu übertragen. Das ist natürlich, was heißt denn das? Was sind denn Werte der Bibel? Da könnten wir jetzt allein mal drüber diskutieren. Ja? Vielleicht haben wir da nachher ein bisschen Zeit. Ist das Nächstenliebe oder ist das Feindesliebe? Kann man Feindesliebe in der Familie einsetzen? Na, je nachdem, wie es gerade so läuft. Also das ist also ganz spannend. Und als wir gefragt haben, war das ganz interessant. Was ist denn das höchste Ziel in Ihrer Erziehung, wenn es jetzt wirklich um christliche Erziehung geht? Und das höchste Ziel ist bei 87%, dass die Kinder den Glauben der Eltern übernehmen. Und auf der einen Seite ist es nicht überraschend, weil wir ja explizit christliche Eltern gefragt haben, die christlich erziehen. Ja, also da muss ja irgendwie sowas Hohes rauskommen. Und auf der anderen Seite war es doch überraschend, weil wir gemerkt haben, dass da auch so eine Furcht da ist. Die größte Angst christlicher Eltern ist, dass ihre Kinder entweder nicht glauben oder anders glauben. Und das ist natürlich jetzt wieder sowas zwischen Furcht und Freiheit. Wachsen Kinder in der Angst auf? Kann man eben dieses Christliche, kann man das erziehen? Wo sind da vielleicht auch Grenzen? Und deshalb haben wir da nochmal genauer nachgefragt und das finde ich sehr, sehr spannend. Und wenn man dann fragt, wieso sieht so eine christliche Erziehung vor allen Dingen aus, dann ist das eigentlich erstmal sehr, sehr positiv. Nämlich das, was wir vorhin gehört haben mit warmer Erziehung. Eltern, christliche Eltern sagen ihren Kindern vor allen Dingen, dass ihr Kind bedingungslos geliebt ist. Also das finde ich schön. Ja. Und sie wollen ihrem Kind ein gutes Vorbild sein. Warum? Weil jeder natürlich weiß, was Prägung ist. Dass meine Taten lauter sind als meine Worte. Und dass sie auch mit ihrem Kind diese Nähe Gottes, die für sie wichtig ist, dass sie das erleben wollen. Und dass der Glaube auch schlechten Einfluss haben kann und sowas, das spielt fast gar keine Rolle. Upsala. Aber wir hören da mal kurz rein, das hat natürlich, kann auch Probleme geben. Da merkt man, es war jetzt nur noch der Schluss. Also ein warmer Erziehungsstil ist, glaube ich, sehr gut und sehr wichtig, aber der kann auch missbraucht werden. Ja, der liebe Gott ist enttäuscht, wenn du nicht in den Gottesdienst kommst. Also nicht die Strenge, du musst mit, ja, da kann das Kind sich nicht wehren. Es muss mitkommen. Aber es kann sozusagen noch die innere Freiheit bewahren und sagen, ich gehe zwar jetzt mit, aber in mir bin ich dagegen und ich passe nicht auf. Ja, ist mir ganz egal. Jetzt bei diesem emotionaler, ich sag jetzt mal bei dieser emotionalen Erpressung, ja, also du darfst natürlich freiwillig, ob du mitgehst oder nicht, aber dann ist natürlich also Gott enttäuscht. Ja, also der erwartet das. Und in der Gemeinde, was denken denn deine Freunde, wenn du nicht kommst? Und der Pfarrer und so weiter. Ja, und wir kommen dann ohne dich. Und also kann sich das Kind gar nicht mehr wehren. Es entscheidet sich dann sozusagen mitzukommen, aber verliert auch noch die innere Freiheit. Also es ist gar nicht so einfach, so richtig streng. Und die sagen, jawohl, du musst mit. Ja, da sagen wir, nee, das Zwingen ist... Zum Glauben zwingen, das ist auch nichts. Aber jetzt so, sag ich mal, mit Wärme und Hinterlist, ja, das ist auch nichts. Ja, also es heißt, es muss ein Weg dazwischen gehen. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn es um Glaubenserziehung geht, wenn es darum geht, welche Werte sind nämlich wichtig, dass ich das immer wieder reflektiere, dass man sich immer wieder zusammensetzt, auch als Eltern und überlegt, was ist denn mein Erziehungsstil? Wie machen wir das denn? Und ich glaube, dass das oft im Alltag zu kurz kommt und ich weiß, von was ich rede. Ja, und dass man sich hinsetzt und überlegt, Mann, wie lief denn das in der letzten Woche? Wie haben wir das denn erlebt? Auch unterschiedlich, ja, Mutter und Vater. Wenn die Kinder älter sind, die Kinder auch mit dazunehmen und zu sagen, wie erleben sie das? Wo wurde denn Druck aufgebaut, wo man es vielleicht gar nicht wollte? Wo man vielleicht gemerkt hat, ich baue hier einen Druck auf, der, weil ich gerade nicht anders kann. Ja, weil der Wunsch vielleicht so groß ist, dass mein Kind mit mir geht. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist und dass wir uns immer wieder auch die Frage stellen müssen, wo soll denn mein Kind in 10 Jahren stehen mit dem Glauben? Wo soll denn das hinführen? Dass es nicht nur um den Moment geht, jetzt eine Lösung zu finden, pragmatisch, sondern dass ich mir auch überlege, was für eine Auswirkung hat mein Erziehungsstil hier eigentlich? Für die Zukunft, was macht das mit dem Kind? Und da muss man natürlich sagen, jedes Kind ist unterschiedlich. Ja, also jetzt bei uns, die erste, die Amy, ist eher so ein Kind, das von sich aus den Eltern eher gefallen möchte, sage ich mal. Ja, klug und weiß so, was sie will und will da keinen Widerstand und sagt, ja, gehe ich halt in den Gottesdienst, dafür habe ich hinter meine Ruhe. Ja, also sehr pragmatisch löst sie das. Während Lilly, die Jüngste, genau das Gegenteil, ja, sehr klar, nein, sehr klar, ja, und da können wir nicht sagen, na ja, alle Kinder sind gleich, jetzt nehmen wir da sozusagen dasselbe Erziehungsmittel für beide, das funktioniert nicht, sondern wir müssen unseren Kindern gerecht werden, ja. Anderes Beispiel von der Persönlichkeit kann man wunderbar, es gibt was zu essen und einem Kind schmeckt was nicht. Amy sagt gar nichts und beim Abräumen entdecken wir einen kleinen Haufen, ja, den sie nicht gegessen hat. War überhaupt nichts. Ja, da hat sie nichts gesagt. Ach Mist, haben wir gar nicht mitbekommen. Ja, während Lilly, die sitzt noch nicht, ruft schon. Aah! Und das war eher untertrieben. Ja, wirklich, das mag ich nicht, das schmeckt mir nicht, das will ich nicht, ja. Und ein Riesentheater und dann probiert es vielleicht und ist gar nicht schlecht und alles ist gut. Ja, also, und es kann auch sein, dass es dasselbe Gericht ist, was es vor 2 Wochen gab, wo fast das Lieblingsessen war. In 2 Wochen ist es wirklich, also, gar nicht genießbar. Ja, das ist also völlig, also, möglich. Ja, ist auch nicht witzig in der Situation. Ja, aber das heißt, ich muss ja immer gucken, jedes Kind ist unterschiedlich. Ja, klar, sagen Sie, das ist eine Binsenweisheit. Und trotzdem ist das im Alltag eine ganz große Herausforderung. Und immer wieder brauchst du diese Absprachen und brauchst das Miteinander von Vater und Mutter. Wo wollen wir hin? Wo soll unser Kind mal landen? Und ich glaube, dass das enorm wichtig ist. Was dahinter steht, da möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen, wenn wir eine Glaubenserziehung sprechen, dann reden wir ja immer, dass hinter dem Glauben auch von Mutter und Vater ein bestimmtes Gottesbild steht. Und das zeigt sich besonders, ein Gottesbild zum Beispiel von einem strengen Gott zeigt sich dann ganz klar in einem strengen Erziehungsstil. Ein Gottesbild von einem gnädigen Gott, der mich annimmt, so wie ich bin, das zeigt sich dann auch in einem warmherzigen Erziehungsstil. Das heißt, wenn wir über Glaubenserziehung reden, dann zeigt sich das auch in meinem eigenen Gottesbild. Ja? Und das ist mal spannend. Haben Sie mal als Ehepaar darüber geredet, wie Sie Gott sehen? Ja? Ob Sie sagen, was für ein Bild haben Sie denn von Gott? Was ist er denn eigentlich? Und mir ist klar, das sind immer nur Abbilder und Vorstellungen und Prägungen und Gott ist dann nochmal ganz anders. Und trotzdem gibt es ja bestimmte Attribute und Vorstellungen von Gott, die wir alle haben. Egal, ob wir an Gott glauben oder nicht. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir alle haben Vorstellungen von Gott. Und diese Vorstellungen von Gott, die kommen sozusagen implizit, geben wir die weiter an unsere Kinder. Und das ist sehr, sehr spannend. Und da kommt das eben, diese ganze Frage des liebevoll-empathischen Gottesbildes zum Beispiel, habe ich schon gesagt, das zeigt sich dann tatsächlich genau 1:1 wieder im Erziehungsstil. Und im Kontrollierten genauso. Das heißt, das eigene Gottesbild, die eigenen Vorstellungen von Gott beschreiben, teilen, zu überlegen, auch was möchte ich denn, was meine Kinder für eine Vorstellung haben? Wo soll ihre Vorstellung von Gott denn herkommen? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Nochmal kurz zu den Veränderungen. Und da wird das nochmal sehr deutlich, upsala, das war eins zu weit, dass früher dass die Dimension der emotionalen Wärme signifikant niedriger war als heute. Also da hat sich innerhalb von 25 Jahren unglaublich viel verändert im Erziehungsstil. Und das können Sie ja mal, schönes Einstiegsthema, drüber reden, wie wurde ich erzogen, wie habe ich das erlebt. Ja. Interessant ist, dass die Strenge und Kontrolle eher gleich geblieben ist. Also das, was man erlebt hat, das bleibt. Ja. Und das hat ganz viel mit Erziehungsstil zu tun und auch mit den pädagogischen Handlungsmöglichkeiten, die ich habe. Also wie kann ich denn reagieren darauf? Es gibt auch Mythen in der christlichen Erziehung. Zum Beispiel der Mythos, früher gab es immer Familienandachten, ja, und heute gibt es das nicht mehr. Ja, haben Sie das sowas, so eine christliche Andacht oder sowas in der Familie heute? Das Beruhigende ist, gab es noch nie. Ja, solange wir zurückdenken und forschen konnten, das ist immer so eine Art Mythos. Ja? Das ist so ein Wunschgedanke. Die ganze Familie sitzt zusammen und liest in der Bibel. Das gibt es ab und zu. Ist toll, ja? Wenn das jemand macht. Wunderbar. Ja? Aber das ist nicht die Regel. Ja? Also das ist nicht christliche Werteerziehung, sondern das passiert sehr oft oder oft ganz, ganz selten. Weder heute noch vor 25 Jahren. Und wenn man so Studien vergleicht, jetzt mal 16 Jahre, dann sieht man, dass es eher christliche Erziehung wieder häufiger vorkommt und eine größere Rolle spielt heute. Also das fanden wir auch sehr spannend, dass eher heute wieder aus Kinderbibeln vorgelesen wird, dass öfters gebetet wird und dass zum Beispiel 2000 haben 8% gesagt, sie haben genügend Zeit für die Kinder. Heute sagen 45% der Eltern, sie haben genügend Zeit. Also das ist sehr, sehr spannend und das hat auch mit dem Familienbild zu tun. Wir haben festgestellt, das ist jetzt keine Überraschung, dass Eltern heute, vor allen Dingen Väter, viel aktiver in der Erziehung der Kinder sind als vor 20, 25 Jahren. Da war es tatsächlich weitgehend Müttersache, während heute, und das die Väter mehr Verantwortung übernehmen. Es könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein, da könnte man nachher darüber diskutieren oder nicht. Aber das ist sehr spannend und das ist entspannend auch für die ganze Familie. Zum Abschluss noch so ein paar Praxissachen. Ja. Worüber wird denn oft gesprochen, wenn es um christliche Erziehung geht? Am häufigsten, sehr, sehr spannend, wenn das Kind die Initiative ergreift. Genauso wie in diesem Artikel, dass das Kind sozusagen was fragt und sagt, wie ist denn das mit Engel, wie ist denn das mit Gott und so weiter. Das ist das am öftesten in der Familie, auch in einer christlichen Familie, dass über den Glauben überhaupt gesprochen wird. Eltern tun sich eher schwer, mit ihren Kindern über Glauben zu reden. Das fanden wir auch sehr spannend. Also wie ist sozusagen die eigene Sprachfähigkeit? Auf der einen Seite hat man den größten Wunsch, ist, dass die Kinder genauso glauben, wie man möchte. Auf der anderen Seite hat man Schwierigkeiten, über den eigenen Glauben zu reden. Und das ist, fanden wir sehr spannend. Und wie kommt Glaube im Alltag jetzt vor? Am allermeisten durch feste Rituale. Familien, die feste Rituale haben, da ist das sozusagen fest verankert. Und wenn man sagt, naja, wir gucken bei der christlichen Erziehung, dass das so, sage ich mal, einfach, wenn wir Zeit haben, dann machen wir was. Dann funktioniert es gar nicht. Also ein festes Ritual zum Beispiel, Was ganz viele sagen, ist, dass sie mit ihren Kindern christliche Lieder singen. Oder dass sie ein Gute-Nacht-Ritual haben, mit dem Kind beten und es segnen für die Nacht, dass es gut schläft. Oder dass sie aus der Kinderbibel vorlesen. Das sind solche typischen Sachen. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch sehr plausibel ist. Und das, glaube ich, wenn wir über christliche Erziehung reden, das ist viel, viel nachhaltiger, als ein Kind mit in den Gottesdienst zu nehmen zum Beispiel. Ja, zu sehen, da ist ein kontinuierliches Ritual, das das Kind verinnerlicht und dass sie es dadurch prägt. Weil natürlich, das ist uns, wenn wir darüber nachdenken, natürlich klar, dass unsere Taten in der christlichen Erziehung immer lauter sind als unsere Worte. Also das, was nachher authentisch das Kind prägt im Glauben, ist, wenn das, was wir sagen und das, was wir tun, möglichst übereinkommt. Und das Zitat möchte ich gerne nochmal sagen, weil ich es für enorm wichtig halte. Wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Und ich glaube, alle, die Kinder haben, wissen, was gemeint ist. Ich habe es nicht geglaubt und dachte so, nein, ach, so schlimm wird es nicht sein. Als das dritte Wort meiner Ältesten Scheiße war, habe ich angefangen, über meine Artikulation nachzudenken. Ja, warum? Weil mir das peinlich war. Ja, aber nicht nur solche Sachen, auch andere Sachen prägen. Für mich zum Beispiel eine der prägendsten Erlebnisse war aus meiner Kindheit. Ich kam von der Schule und bei uns, meine Ursprungsfamilie, alle sind christlich, mein Vater ist auch Theologe und es war wie überall auch. Ja? Und wir haben, es war irgendwie, alle waren gestresst, meine kleine Schwester hat rumgezickt und dann habe ich irgendwas gesagt und mein Vater ist irgendwie ausgetickt und hat dann mich irgendwie als Sündenbock ausgemacht und ich fand es total ungerecht. Und habe dann gesagt, das stimmt nicht und so weiter, wie das halt so ist. Und er hat dann gesagt, Schluss. Und ich habe die Tür geknallt, bin in mein Zimmer, habe geheult. Und wie ungerecht, immer der Älteste und die dumme kleine Schwester wieder nicht und wie das halt so ist. Und plötzlich höre ich ein ganz leises Klopfen. Mein Vater kommt rein, setzt sich zu mir ins Bett und sagt, Tobias, es tut mir leid, es war mein Fehler. Ich habe völlig überreagiert. Es war gar nicht deine Schuld. Sorry, kannst du mir vergeben? Und ich war da ungefähr 9 Jahre, 10 Jahre. Und das hat mich unglaublich beeindruckt, dass mein Vater kommt und sich bei mir entschuldigt. Und dieses Erlebnis ist so tief in der Prägung, wenn ich heute mit meiner Tochter Streit habe und ich verboxe, dass ich mich dann, ja, keiner will ja nachgeben, weiß nicht, ob Sie das kennen, ja, jeder ist so, ich bin unten in meinem Büro, sie ist in ihrem Zimmer und jeder sitzt so da und sagt so, nö, nö, auf keinen Fall. Ja, nein, nein. Ich muss auch als Vater mal streng sein, ist doch völlig klar. Wer hat denn hier die Hosen an? Ja, und Jesus wird es auch so machen, bestimmt. Ja, ich kann mich da so richtig reinsteigern, das können Sie gar nicht verstehen. Und mitten da rein kommt, fällt mir oft mein Vater wieder an, wie er da bei mir im Bett sitzt. Und ich denke so, okay, erst bevor ich jetzt irgendeinen Fehler mache, überlegen, habe ich denn überhaupt Anteile in diesem Streit? Oder bin ich eigentlich unschuldig? Meistens stelle ich dann fest, ja, frage ich zur Sicherheit nochmal meine Frau. Sollte man nicht machen. Liebe Männer, macht das nicht. Ja? Also, und die sagt dann, ja, ich finde, du hast völlig überreagiert. Und dann klopfe ich an ihre Tür. Und da ist nochmal, was mir sehr wichtig ist, wenn wir von Haltung und Prägung und christlicher Erziehung reden, ich muss bei mir bleiben. Ich weiß noch genau, wie das erste Mal war. Ich habe mich überwunden, meiner jungen Tochter habe mich bei ihr entschuldigt. Und was habe ich erwartet? Dass sie sich auch entschuldigt. Das war meine Erwartung. Hat sie aber gar nicht gemacht. Die hat gesagt, ja, ist gut. Gut, dass du dich entschuldigt hast. Und ich dachte so, du Miststück! Entschuldigung. Ja, und das kann doch gar nicht sein, ja? Und das war so, und ich glaube, wenn wir über Haltung christlicher Erziehung, es geht nicht darum, dass wir was manipulieren. Es geht nicht darum, dass unsere Erwartungen, sondern dass wir ehrlich werden und sagen, entweder ich entschuldige mich für das, was ich falsch gemacht habe, dann tue ich das und habe keine Erwartungen. Oder ich lasse es dann aber. Und sie kam dann später, 2-3 Stunden, hat sich auch entschuldigt bei mir. Und wir haben dann nochmal so kurz drüber geredet. Und dann sagt sie so ganz trocken zu mir, ich habe einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht, Papa. Die sind ja heute alle überreflektiert, die Kinder. Und das hat in ihr, sie hat einfach drüber nachdenken wollen. Das ist doch ihr gutes Recht. Ja, und ich glaube, dass das so wichtig ist, wenn wir über christliche Erziehung reden, dass wir die Kinder ernst nehmen, dass wir ihnen begegnen. Natürlich haben wir nicht dieselben Rollen. Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bleibe Vater in meiner Rolle. Aber es verändert sich auch was. Und ein Satz aus so einem Interview ist mir da sehr, sehr wichtig geworden. Ich gebe mein Bestes. Ich glaube, es reicht nicht, aber wir leben aus Vergebung. Wenn wir über christliche Erziehung reden, dann hat das ganz viel mit Vergebung und Versöhnung zu tun. Das ist der große Vorteil am Christsein, dass wir tatsächlich etwas erleben können, dass Beziehungen verändert werden können, geheilt werden können, dass Vergebung geschehen kann und dass das eben kein Zeichen der Schwäche ist, wenn ich als Vater mich entschuldige bei meiner Tochter, sondern dass es ein Zeichen ist von Gottes Gnade. Und das ist das, was ich lernen muss und was ich lernen will, weil es geht nicht am Ende um die Machtfrage. Und da spielt auch die Gemeinde oder der CVM oder die Kirche eine Rolle. Wir haben das ganz am Anfang gehabt und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wie geht man damit um? Was machen wir, wenn Kinder selbstständig werden? Und ich glaube, ja, sie müssen es. Und wir müssen auch in einer Glaubenserziehung, da gibt es auch eine Pubertät, da gibt es auch ein Loslassen. Und Kinder müssen lernen, da auch Entscheidungen zu treffen. Nicht mit 5 Jahren. Ja, es kommt aufs Alter natürlich drauf an. Aber wenn sie Preteens werden und wenn sie selbstständig drüber nachdenken, dann gehen genau diese Verhandlungen los, von denen wir vorhin gesprochen haben. Wir kommen zum Schluss und ich möchte noch so ein paar Sachen sagen, die ich einfach sehr schön fand. Wir haben angefangen mit einer unsicheren Zeit. Und was eines der schönsten Ergebnisse war, ist, dass Eltern sich in ihrer Vater- und Mutterrolle bei einer christlichen Erziehung, bei all den Herausforderungen, bei all dem, was schief geht, sicher fühlen. Und dass sie das gerne sind. Dass wir Mütter und Väter haben, die sagen, jawohl, ich mag meine Rolle gerne. Ja, und das, finde ich, ist großartig. Und das ist eine ganz große Ermutigung. Es geht nämlich nicht um Perfektion in der christlichen Erziehung, sondern es geht um Beziehungen leben, Beziehungen gestalten untereinander. Und es geht nicht darum, dass wir was töpfern und am Ende kommt mit unserem Kind ein fertiges Töpferteil raus, das möglichst perfekt ist. Nein, das funktioniert nicht. Sondern es geht darum, dass Beziehungen leben und da hilft mir, dass ich meine Rolle sozusagen sicher habe. Und natürlich gibt es ganz viele Unsicherheiten dann, die auf uns zukommen. Und ganz vorne, wie gehen wir um in einer digitalen Welt? Wie gehen wir um mit dem Smartphone? Das ist unsere tägliche Diskussion zu Hause. Wie viele Regeln und Vorgaben sind wichtig? Ja, wo sind da Grenzen? Natürlich muss das verhandelt werden. Und so weiter. Und trotzdem glaube ich, all diese Fragen sind zweitrangig. Erst kommt die Frage der Haltung. Erst kommt die Frage, wie gehen wir als Familie in unseren verschiedenen Beziehungen miteinander um? Wie sieht die Prägung aus im Alltag? Was nimmt mein Kind mit von dem, wie ich bin, wie ich mich verhalte gegenüber meiner Frau, meinem Mann, untereinander? Das ganz praktisch, das Putzverhalten meiner Töchter hat sich in dem Moment verändert, wo ich angefangen habe, die Wohnung zu putzen samstags. Das sind Kleinigkeiten, da kann man sagen, ja, aber ich glaube, genau das merken die. Gibt es hier Ausnahmen, Sonderregeln? Wie macht man das denn? Und das ist das, was ich sehr, sehr spannend finde. Und dass wir immer wieder Orte finden, wo man über solche Sachen reden kann. Und diese Orte sind zum Beispiel sowas wie hier und heute. Und wir wollen gleich noch Zeit haben, darüber eben ins Gespräch zu kommen. Nicht zu sagen, es geht um Perfektion, sondern wo gibt es sowas? Wo gibt es in der Familie solche Orte? Wo bieten wir die an mit Freunden? Wo bieten wir die an vielleicht in Kirchen und Gemeinden? Was ist, wenn diese Frau Hasel bei uns vorbeikommt und sagt, meine Kinder, die kommen immer mit so Fragen an über Gott und was da passiert. Wo ist denn ein Ort, wo ich darüber mal reden kann? Wo bieten wir das an? Ich glaube, dass eine ganz große Sehnsucht in unserer Gesellschaft da ist, dass wir nicht nur, jetzt sage ich mal, apologetisch, also über Familie reden, also verteidigen, warum das Modell Familie so und so und so richtig ist, ja, sondern dass wir Orte brauchen, wo wir miteinander über die praktischen Dinge ins Gespräch kommen. Und dass da ganz viele Leute Interesse haben. Ganz viele junge Mütter und Väter, egal ob sie glauben oder nicht. Weil alle wünschen sich das Beste für ihre Kinder. Alle wünschen sich, dass ihre Kinder mal selbstständig werden und glücklich. Ja, und nicht irgendeinen Schaden sozusagen davontragen. Und deshalb möchte ich Sie ermutigen, dass wir jetzt gleich noch so ein bisschen ins Gespräch kommen. Aber auch, dass Sie überlegen, wo können wir denn solche Orte schaffen? Mit den Nachbarn zusammen. Also mal so ganz, vielleicht mal so ganz völlig verwegener Gedanke, einen Männerabend zum Thema Erziehung. Ja? Mit Grill und Bier und was auch immer. Ja? Also wie sind denn unsere Rollen dabei? Ich glaube, dass wir es neu lernen müssen, über dieses Thema zu reden, nicht auf einer abstrakten Ebene, wo es alle angeht, sondern auf einer persönlichen Ebene. Und ich glaube, dass das gerade beim Thema Glaubenserziehung enorm wichtig ist. Warum? Weil der Wunsch auch so groß ist, dass unsere Kinder ein gutes Gottesbild bekommen und selbstständig in den Glauben hineinwachsen und nicht nur irgendeine Prägung bekommen. Und das wünsche ich mir bei all dem, was wir jetzt angesprochen haben, was wir jetzt gleich nochmal vertiefen können, wo wir nochmal überlegen können, na, was könnte auch noch praktischer werden, dass Sie überlegen, wo solche Orte vielleicht für Sie sein könnten. Herzlichen Dank.
Ja, es wurde schon mehrfach angesprochen. Wir wollen natürlich auch heute wieder diese Fragerunde an den Vortrag anschließen. Ich würde einfach durch die Reihen gehen und ich bitte Sie, sich zu melden und ich reiche dann dieses Mikro weiter und da können Sie mit dem Herrn Feigs ins Gespräch kommen.
Das ist immer schwierig zu so einem Thema. Aber die Erfahrung zeigt, wenn die erste Frage gestellt wurde, dass dann meistens andere sagen, ah, die hätte ich auch gehabt.
Die Frage lautet, was ist denn die Quelle der Studie am Anfang?
Die was?
Die Quelle. Also ist es eine selbst erhobene Studie oder ja. Ist die von oben?
Okay. Genau, also die ersten allgemeinen Fragen, das ist vom Statistischen Bundesamt, also wie viele Familien da sind. Das ist einfach Statistisches Bundesamt repräsentativ in Deutschland von allen, die hier leben. Genau. Und die Fragen, die dann über die christliche Erziehung, das ist die Studie, die wir gemacht haben.
Meine Erfahrung ist, über Erziehung und über Erziehungsstile zu sprechen mit anderen, dass das manchmal ein Minenfeld ist, was man sich begibt. Das ist gar nicht so einfach, auch bei besten Freunden. Man sieht irgendwelche Fehlentwicklungen und so weiter und so fort. Ja. Und man meint, du müsst einen guten Ratschlag geben.
Ja.
Und tritt voll in den Fettnapf, aber gewaltig.
Ich bin froh, dass Sie das sagen.
Dann hält man sich lieber raus, um dann noch irgendwie Schaden anzurichten
in der Beziehung. Ja. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie das ansprechen, weil genau so ist es. Und also es fällt uns schon schwer, mit unseren Ehepartnern über Erziehung zu reden, oft, und über Unterschiedlichkeiten und der Einigkeit zu bekommen, zu verhandeln. Und es fällt uns noch schwerer, mit Freunden, Nachbarn oder Gemeinde oder sowas. Aber ich glaube, wir müssen das üben. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von diesen Ratschlägen, von diesem, okay, ich denke, ich weiß es besser wie der andere, und eher diese Orte schaffen, wo man einfach, wo ein Vertrauen und eine Offenheit wächst mit der Zeit. Und wo man einfach sagt, Mann, wie geht ihr damit um? Wie macht ihr das? Und so machen wir das. Und man nähert sich so ganz vorsichtig an. Weil Erziehung ist was ganz Existenzielles. Ja, also das hat natürlich ganz viel mit mir zu tun. Mit meiner eigenen Erziehung noch, mit meinem Gottesbild, mit meinem Glauben, dann mit meinen Kindern. Da will ich natürlich überhaupt nicht den Vorwurf hören, dass ich was falsch mache. Ja, ich liebe ja meine Kinder. Aber weil das so ist, ist es so wichtig. Ja, und ich glaube, dass das eine ganz tolle Möglichkeit ist, auf ganz vorsichtige Art und Weise ins Gespräch zu kommen.
Ich weiß nicht so richtig, wie ich es formulieren soll. Du hast vorhin mal gesagt, dass ich mir klar mache, wo sehe ich mein Kind in 10 Jahren, ja, oder wo will ich das haben. Ja. Wie hast du das gemeint? Weil das klingt ja auch so, also ich habe da gedacht so, ich weiß ja nicht, wo mein Kind, erstens wo die da ist oder wo die da sein soll. Genau, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen.
Ja. Also da ging mir es jetzt gar nicht um Beruf oder sowas, sondern ging mir es um dieser Glaubenserziehung. Ich merke jetzt als auch Christ und Vater und Theologe, dass ich natürlich alles richtig machen möchte. Und dass ich dann manchmal unter so einen Druck komme und immer nur die Situation sehe. Ja, also ich bin bei uns im Vorstand von der Gemeinde und ich komme in die Gemeinde und die Leute fragen mich gleich, wo sind denn deine Töchter? Ach, heute, Tobi, heute wieder alleine da? Ja, und das nervt mich ja kolossal. Und aber ich habe beschlossen, ich will mich da nicht mehr unter Druck setzen lassen. Das ist mir ganz egal, ob andere das jetzt anders machen, ja, sondern wir haben beschlossen, wir gehen jetzt diesen Weg und wir glauben, dass das Langzeitwirkung unseren Kindern gut tut. Und da muss ich halt mal in 5 Jahren wieder eingeladen werden, dann kann ich mal sagen, so ein Zwischenstand, ich würde sagen, jetzt nach 3-4 Jahren, also das würde ich sagen, vorsichtig, ja, es könnte eventuell ausgehen so gut. Ja. Also ab und zu kommt es jetzt, dass die Jüngste kommt und sagt, ach, ich komme mit. Sag ich, wie kommst du mit? Ja, ein Gottesdienst. Einfach so. Ja. Und ja, da freue ich mich. Aber ich würde sie eben jetzt nicht mehr zwingen, mit 15 schon gar nicht. Ja, und ich freue mich sehr, sie geht in den Teenkreis, hat das so nach der Konfirmation den Sprung in den Teenkreis geschafft. Das war genau sowas. Die wollte sich nicht konfirmieren lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie gehen wir damit um? Ja. Und sie, damals 13 Jahre, kam und hat gesagt, pass mal auf, meine ganzen Freundinnen machen das wegen Geld, das mache ich nicht. Mache ich lieber gar nicht. Ja. Ja, ich habe immer, als meine Frau schwanger war, habe ich immer gesagt, Herr, ich möchte ein kluges, willensstarkes Kind und so, ja. Wie oft habe ich dieses Gebet bereut? Ja, also, nein, ich liebe meine Tochter und ich finde das ja toll. Und dann haben wir gesagt, okay, wir finden das eigentlich richtig und jetzt, pass mal auf, es gibt jetzt 6 Wochen Konfi-Unterricht und dann ist in den Herbstferien und in den Herbstferien darfst du entscheiden, ob du weitergehst oder nicht. Das ist der Kompromiss. Und wenn du sagst, du willst es dann immer noch nicht, dann gibt es keine Nachfrage von uns, es gibt keinen Vorwurf, dann gehst du einfach nicht mehr hin und wir melden dich ab und alles ist gut. Und wir besprechen das mit der Gemeinde, mit der Leitung, dass du diese 6 Wochen Probezeit hast. Und dann hat sie gesagt, okay, das ist fair. Und die ersten 4 Wochen dachte ich, okay, das wird nichts. Ja. Ich fand es ziemlich schrecklich. Und dann hatten die aber Anfang der Herbstferien so eine Wochenendfreizeit und das fand sie super klasse. Und dann hat sie gesagt, sie bleibt weiter. Ja, aber das sind so, ja, ich weiß es auch nicht immer, ob es richtig ist. Aber ich würde dann, mir hilft das dann, so eine Perspektive zu haben, zu sagen, okay, nicht nur dieser Moment, nicht nur das zählt, sondern es geht hier um mehr. Es geht um eine Prägung, die, ja, ich gebe hier was mit fürs Leben auch und nicht nur für den Moment. Und das habe ich damit gemeint. Weil ich bin im Alltag oft einfach so unter, ich habe so viele Dinge in meinem Kopf, ja, und dann bin ich gestresst und so weiter und dann, ich muss mich dann wirklich hinsetzen und mir überlegen, was will ich denn eigentlich? Und Erziehung ist auf der einen Seite so eine Prägungssache, ganz klar, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch was reingeben und kann auch was steuern. Und das möchte ich auch bewusst machen, mit allem, was dann auch gut ist und was auch schief läuft.
Ja, meine Frage betrifft so das Thema der Geschwisterkonstellation.
Oh, sehr schönes Thema.
Ja, ne? Meine Frau hat ja irgendwann damit angefangen, Bücher zu lesen und ohne dass ich jetzt das Buch gelesen habe, fand ich das durchaus sehr interessant.
Ja.
Ich bin beispielsweise Letztgeborener von 4 Kindern und ich wurde gar nicht erzogen.
Ja.
Und irgendwie ist aus mir was geworden. Ne?
Ja.
Vielleicht hatte ich Glück, vielleicht auch keine Ahnung, vielleicht gab es einfach gute Menschen, die an meiner Seite standen. Die erste Frage, gibt es ein zu viel Erziehen? Also man will ja heute recht gut erziehen und recht verantwortungsvoll erziehen und das ist die Frage, steckt so ein bisschen dahinter.
Ja.
Wirkt man zu viel auf die Kinder ein? Und die zweite Frage, die Erstgeborenen haben es wahrscheinlich sehr schwer, dort legt man alle Grundsätze, die man in der eigenen Ehe festlegt, müssen die Erstgeborenen tragen, dann gibt es die Zweitgeborenen, die das Dilemma sehen, dritt, viert, weiß nicht jetzt, wie viele Kinder es kommen, aber ja. Die Letztgeborenen machen dann alles anders auf einmal. Ne?
Ja.
Müssen wir für die jeweiliges oder für das jeweilige Kind Unterschiede in der Erziehung machen?
Also, Geschwisterkonstellation, ich sag mal, ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis zu. Weil auf der einen Seite macht das absolut Sinn, das zu verstehen und zu sehen, ja, die Älteren bekommen immer sozusagen noch die volle Erziehungsdröhnung der Eltern ab. Die Jüngsten laufen dann durch. Also von mir gibt es zum Beispiel auch ein Buch über meinen ersten Satz, mein erstes Wort, alles, die erste Haarlocke, hat meine Mutter alles dokumentiert, von meiner jüngsten Schwester gibt's gar nichts mehr, ja. Und die ist da auch total frustriert bis heute, ja, also ich habe die letzten Samstag getroffen, da hatten wir so Familientreffen und wir haben darüber geredet und sie hat nur gesagt, und ich war der Stöpsel. Ja, also da, zu dritt, zwei jüngere Schwestern haben wir zu dritt gebadet in der Badewanne und die Jüngste musste halt auf dem Stöpsel sitzen. Das hat die, bis heute trägt die das in sich. Das heißt, es gibt schon so eine Geschwisterkonstellation, eine Prägung von den Eltern, auch natürlich, ich als ältester Bruder habe natürlich meine Jüngere miterzogen, ja, und so weiter, also das glaube ich schon, und das spielt natürlich eine Rolle, das muss man immer wieder reflektieren, und Jüngere sind eher zum Beispiel hochsensibel als Ältere, also das ist ganz spannend, und trotzdem, glaube ich, darf man auch nicht alles danach machen. Ja, also meine Mutter, ja, ich bin Erzieherin und dann eben später in Erziehungsberatung tätig gewesen und dann habe ich zum ersten Mal meine Freundin mit nach Hause gebracht, ja, und ganz aufgeregt und das fragt meine Mutter sie, bist du eigentlich Erstgeborene? Und sie sagt ja, und dann sagt meine Mutter, und dann wird das ja nichts mit euch zwei. Zwei Erstgeborene passen nicht zusammen. Es ist super, ja. Also herzlichen Dank, Mutter. Ja, also wir sind seit 20 Jahren verheiratet. Ja, also es sieht ganz gut aus. Will ich ja noch mal sagen, ja. Und das schmiere ich meiner Mutter auch, wo es geht aufs Brot. Ja. Ich würde sagen, jein mit der Geschwisterkonstellation. Also ja, natürlich spielt das eine Rolle, das muss man ganz nüchtern sagen, aber nein, man darf auch nicht alles darüber definieren und da gibt es so viele andere Faktoren, die wirken, zum Beispiel welche Leute noch im Haushalt wohnen, in der Nachbarschaft, wie die Beziehungskonstellation dazu sind, in der Verwandtschaft, in der Freundschaft, Freunden und so weiter. Also von daher würde ich sagen, ja, aber nicht überbewerten. Und natürlich braucht jedes Kind, das habe ich vorhin ja schon auch angedeutet, muss ich jedes Kind einzeln anschauen und fragen, was brauche es? Ja, warum, weil es ganz anders reagiert und es gab mal so eine Zeit, wo man gesagt hat, naja, wichtig ist, dass man eine Konsequenz hat, die für alle gleich ist. Davon halte ich zum Beispiel gar nichts. Ja, sondern ich glaube, was für das eine Kind genau richtig sein kann, kann für das andere falsch sein. Und gerade in der Glaubenserziehung würde ich das nochmal besonders betonen. Eine andere Studie, die ich gemacht habe, ist eine Studie von Menschen, die sich entkehrt haben, die also mal sehr gläubig waren, in der Gemeinde waren, haupt- und ehrenamtlich mitgearbeitet haben und dann aus irgendwelchen Gründen sozusagen sich vom Glauben losgesagt haben. Und da hat das eine ganz große Rolle gespielt, diese Erziehung, dieser Druck, der aufgebaut wurde. Und dann gab es Geschwister, denen hat das gar nichts ausgemacht. Und es gab anderen, die sind darunter zerbrochen. Und das ist meine Verantwortung als Vater, als Mutter, zu gucken, wie reagiert mein Kind auch auf meine Erziehung. Ja, also das ist ein Miteinander.
Vielleicht noch zwei Worte zur ersten Frage. Das Thema, Stichwort wahrscheinlich Helikoptereltern, so habe ich das
Ach so, genau. Das, ja, kann man zu viel erziehen? Entschuldigung. Ja, natürlich. Ja, also ich glaube, dass wir haben das ja zwischen Furcht und Freiheit auch genannt, weil wir glauben, dass Freiheit ganz wichtig ist, dass sich Kinder entwickeln können. Ja, und zwar auf allen Ebenen. Körperlich, psychisch, geistlich, überall. Und für die Entwicklung braucht ein Kind dann wieder unterschiedliche Freiheitsgrade. Ja, aber das ist ganz wichtig. Wenn ich mein Kind sozusagen überbehüte in allem und alles vorkaue und sich nicht mehr entwickeln kann, dann kann das natürlich auch schädlich sein. Ja, also von daher glaube ich, ja, man kann auch zu viel erziehen, genauso wie man auch zu wenig erziehen kann. Ja, deshalb... Also meine Frau und ich, wir haben lange darüber diskutiert, dass wir sagen, okay, wir machen so ein paar Dinge fest, wo wir uns einig sind und wo wir sagen, das sind solche Eckpfeiler. Und alles andere passiert dann. Ja, aber es gibt so ein paar Dinge, die sind uns total wichtig, wie zum Beispiel, also jetzt sind die ein bisschen größer, aber jeden Abend um 7 essen wir gemeinsam Abendbrot. Und das wissen alle, es wird auch nicht diskutiert und da kommen alle zusammen. Und da essen wir gemeinsam und da wird der Tag beredet und die Kinder können erzählen, was sie beschäftigt hat. Und manchmal wollen sie nichts erzählen und das ist dann auch okay. Und am nächsten Tag um 7 treffen wir uns wieder. Und wenn das mal ausfällt, weil irgendjemand was anderes hat, dann ist das auch okay. Aber wir haben was ganz Regelmäßiges. Ja, oder wir haben sonntags um 12 Gottesdienst, um 10 um 12, wir gehen immer um 12 und um 10:30 brunchen wir. Ja, und da machen die Eltern... also heute Morgen habe ich dann Eier gemacht und was weiß ich was alles und dann kommen die Kinder und wir haben ein schönes gemeinsames Frühstück und das sind solche, wir machen das, solche Eckpunkte, wo wir Kommunikationspunkte haben beim Essen. Das ist für uns zum Beispiel als Familie die höchste Priorität. Und da können wir alles bequatschen. Und das wissen die Kinder und da bringen sie ihre Sachen ein und das wird auch nicht verhandelt oder sowas. Und dann gibt es andere Dinge, die muss man wieder verhandeln oder die muss man wieder machen. Aber solche Rituale, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sind für uns, haben wir wenige, aber die dafür konsequent und die hilft den, das hilft den Kindern. Und da wird nicht drüber diskutiert, das ist völlig klar.
Ja, eine letzte Frage, denke ich, geht noch von der Zeit her. Einmal können wir noch.
Weil du sagst, dass man einfach Kinder unterschiedlich auch erziehen kann, ja, und muss. Die gucken aber ganz genau aufeinander.
Ja,
ja, genau. Bei dem war das aber so und ich, ja, will das genauso. Also bei uns ist das zumindest, wir haben 3 Mädels, ja, und die gucken so aufeinander, dass wir das ganz genau gerecht machen. Dilemma.
Das Lieblingssatz, das ist aber ungerecht. Ja. Lieblingssatz meiner Tochter. Zum Beispiel... die müssen bei uns, das darf man gar nicht laut sagen, ja, das ist wahrscheinlich, kommt dann die Polizei, die müssen bei uns den Tisch abräumen. Ja, das ist wirklich, das können die immer gar nicht fassen, ja, Sklaverei, Moderne und so weiter, so empfinden die das, ja. Ich habe gesagt, Essen ist total wichtig für uns und da gehört eben das dazu. Manchmal muss man es richten, aber abgeräumt, jeder hilft mit. Dann ist das nämlich in 2 Minuten eigentlich erledigt. Und dann, wenn eine mal was nicht abräumt oder was stehen lässt, sofort guckt die drauf, wie die Polizei. Ja? Und also von daher kann ich total nachvollziehen. Und es gibt auch Dinge, da ist das so, wie beim Tisch abräumen. Da müssen alle das Gleiche machen. Und trotzdem... gibt es Dinge, die sind unterschiedlich. Warum? Weil das Alter unterschiedlich ist. Und es ist wichtig, dass die Ältere auch Dinge darf, die Jüngere darf eh viel mehr. ja, und macht viel mehr. Und es muss auch Dinge geben, die die Ältere, weil sie älter ist, mehr darf. Und dann ist das ungerecht und dann darf Lili auch ungerecht in ihrem Zimmer die Tür knallen. Das ist in Ordnung. Also ich finde, also es gibt ja heute so ein Wort in der Pädagogik, Ambiguitätstoleranz. Ja, klingt ein bisschen wild, heißt aber, dass wir mit zwei unterschiedlichen Meinungen und umgehen lernen. Und ich glaube, dass das ein ganz hohes Gut ist heute in einer Gesellschaft, die immer mehr zu Extremen neigt, dass wir immer auch wieder sozusagen Widerstände vereinen können. Ja? Und das, finde ich, lernen sie da, dass sie in manchen Dingen es Ungerechtigkeiten gibt. Ja, und das ist so, das empfindet sie so und das ist auch gut, weil sie hat ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, aber das ist dann so und das muss sie lernen, damit umzugehen. Und das ist meine Verantwortung, ihr dabei zu helfen. Und das ist dann nicht immer schön, aber das ist so. Also von daher würde ich sagen, ja, es muss Dinge geben, die für alle gleich sind, aber es muss auch Dinge geben, die unterschiedlich sind, weil die Kinder unterschiedlich sind, das Alter unterschiedlich ist und so weiter. Ich weiß nicht, ob das so... Ja, das ist schwierig, ne? Ja, aber das, ja, ich glaube, es geht nicht anders. Und manche, und jedes Kind geht ja wieder unterschiedlich damit um. Ja, unsere Älteste nimmt das immer ganz locker, ja, und denkt so, pff, ja, dann ist es halt so, ja. Und dafür, wenn sie dann explodiert, dann richtig, ja, aber so im Alltag eher, ja, dann mach halt. Während die Jüngere da ganz drauf achtet und immer, alles ist ungerecht, ja.